Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 30. Juli.
Es kann nur ein geben.
Dieser Satz von Christopher Lambert gilt für Highlander und für die Union. In der kann es nur einen Kanzlerkandidaten geben und dieser eine ist Armin Laschet. Nur mit diesem einen läuft es für CDU und CSU nicht gut. In den bundesweiten Umfragen zur Bundestagswahl liegt die Union unter 30%. In der jüngsten Forsa-Umfrage kommt sie sogar auf nur schlappe 26%. Und als wäre das noch nicht genug, schaltet sich nun auch noch Horst Seehofer ein. Aus diesem Holz werden Kanzler gemacht, hat Seehofer über Laschet gesagt und dessen ausgleichende, nicht polarisierende Persönlichkeit gelobt. Nun ist es mit einem Lob von Seehofer wie mit Palmoliv und den Händen von Tilly. Sie baden zwar darin, aber am Ende ist es doch nur Spülmittel. Und so sind Seehofers Worte weniger eine Anerkennung für Laschet als eine Attacke gegen Söder, der sich seinerseits wiederum darauf verlegt hat, Laschet zu attackieren.
Wichtig ist, wir sind jetzt 2 Monate vor der Bundestagswahl und es ist noch massiv Luft nach oben drin. Die Union hat sich stabilisiert, aber sie ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Deswegen muss unser Ziel sein, in den nächsten Wochen zu mobilisieren. Und mobilisieren kann man auch nur mit klarer Kante und auch mit klarem Profil. Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren.
Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichten aber schon. Und die Geschichte vom Schlafwagen musste sich auch schon Angela Merkel anhören. Das war im Bundestagswahlkampf 2009. Da erklärten CDU-Ministerpräsidenten wie Günther Oettinger, im Schlafwagen werde man die Wahl nicht gewinnen. Und Christian Wulff mahnte damals, es ist nichts entschieden, das Rennen ist noch offen. Wie das Rennen 2009 ausging, das ist bekannt. Aber wie gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Und so ist die Union von heute geprägt von einem Kanzlerkandidaten des Dezidierten sowohl als auch und einem CSU-Chef, der selbst gerne Kanzlerkandidat geworden wäre und vor Angriffslust nur so strotzt. Auch gegen die eigene Schwesterpartei, wie zuletzt bei Markus Lanz.
Hat sie ernsthaft das CDU-CSU-Wahlprogramm, hat sie das wirklich elektrisiert und warum?
Ich hätte mir an einigen Stellen noch mehr und pointierteres vorstellen können.
Das heißt, es ist kein gutes Wahlprogramm?
Doch, ist schon, aber ich hätte mir noch mehr vorstellen können.
Sie sind enttäuscht. Wie sehr?
Nö. Warum?
Söder verlangt mehr, aber es wäre für die Union schon viel gewonnen, wenn ihr Kanzlerkandidat wenigstens das eigene Wahlprogramm offensiv vertreten würde. Zum Beispiel die Steuersenkungen. Dazu aber sagte Laschet vor kurzem im ARD-Sommerinterview.
Und insofern steht keine einzige Steuerentlastung drin. Es ist nicht die Zeit für Steuerentlastungen. Wir haben im Programm drinstehen, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden soll. Das ist aber ein Verfassungsgebot. Das Zweite ist, wenn entlastet wird, dann bei kleinen und mittleren Einkommen. Steht im Programm, aber auch nicht heute oder morgen, weil die Grundbotschaft ist, keine Steuererleichterungen im Moment.
Im ZDF-Interview erklärte Laschet dann nochmals, das Wahlprogramm sei prinzipiell kein Steuersenkungsprogramm. Von Konrad Adenauer ist der Satz überliefert, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Für Laschet gilt offenbar, was interessiert mich mein Wahlprogramm von heute? Denn dort steht auf Seite 34, wir werden ein umfangreiches Entfesselungspaket auf den Weg bringen, das Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlastet. Und dort steht auch, wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten. Daraus die Grundbotschaft herauszulesen, es handele sich prinzipiell nicht um ein Steuersenkungsprogramm, das erfordert doch ein besonderes Interpretationsvermögen. Und so ist es manchmal nicht verkehrt, Politiker an ihr Geschwätz von gestern zu erinnern. Am 30. März, als die CDU ihre Kampagne Dein Deutschland, deine Ideen startete, sagte Armin Laschet:
Wir können Veränderung, doch wir sind in den letzten Jahren zu bequem geworden, denn Veränderung ist immer unbequem, erfordert Energie, Mut und auch Lust zu gestalten.
So gesehen ist es gut, dass zumindest einer unbequem ist, auch wenn der Markus Söder heißt. Unsere weiteren Themen heute. Dr. Andreas Gassen ist Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und er sagt zur Frage Impfpflicht ja oder nein.
Grundsätzlich bin ich kein Fan von Impfpflichten. Ich glaube, wir haben auch beim medizinischen Personal, auch ärztlich oder pflegerisch, nicht das Problem niedriger Impfquoten. Da ist die überwältigende Anzahl der Menschen ist da geimpft. Man wird schauen, und das ist nachher tatsächlich wahrscheinlich eine juristische Frage, ob es Arbeitgebern möglich ist, für gewisse Bereiche eine Impfung zu fordern.
Außerdem Peter Tauber, Ex-Generalsekretär der CDU, spricht ungewohnt offen und emotional über die Gründe, warum er die Politik verlassen hat. Und wir wundern uns über eine zweifelhafte Ehrung des US-Bundesstaates New Jersey und freuen uns über die schöne neue Welt des 3D-Druckers.
Ich weiß, dass es ideologische und vielleicht auch medizinische Fragen zur Impfung gibt. Ich halte sie alle für beantwortet. Ich finde, das ist jetzt eine erprobte, sichere Sache. Diejenigen, die allerdings so träge sind und keinen inneren Widerstand haben, sondern nur einfach diese normale menschliche Schlumpigkeit mit sich rumtragen, die sollten sich jetzt endlich einen Tritt in den Hintern geben, sich impfen lassen.
Tritt in den Hintern als Antwort auf die deutsche Impfschnecke. Robert Habeck von den Grünen bleibt Pragmat. Sie zeigt aber auch die Ratlosigkeit hierzulande. Wie kann jene Impfquote von mehr als 80% erreicht werden, um die Delta-Variante zu parieren und eine schwere vierte Welle zu verhindern? Ist diese Zahl überhaupt realistisch? Helfen Einschränkungen für Nicht-Geimpfte, wie sie Helge Braun, der Chef des Kanzleramts, ins Spiel gebracht hat? All das bespreche ich mit Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und eine gewichtige Stimme seit Beginn der Pandemie. Guten Morgen, Herr Dr. Gassen.
Guten Morgen.
Herr Dr. Gassen, die Regierung arbeitet hektisch an einem Testkonzept für Reiserückkehrer, ganz so, als sei es eine Überraschung, dass Sommerferien sind und die Menschen in Urlaub fahren. Wie es in den Schulen dann nach den Ferien weitergeht, ist unklar. Die Impfkampagne stockt und laut RKI hat die vierte Welle bereits begonnen. Angesichts dieser Lage, haben die politisch Verantwortlichen im Krisenmanagement versagt?
Ja, man muss sich zumindest diese Frage stellen. Das ist schon richtig. Wenn man sich die Diskussion um die Schulen anschaut, ist man in der Tat verwundert, dass das anderthalb Jahre nach Pandemiebeginn jetzt noch ein Thema ist, dass man in Schulen für angemessene Belüftung sorgen muss. Das ist zugegebenermaßen nicht besonders erfreulich. Da hätte deutlich früher was gemacht werden müssen.
Und auch das Testkonzept, oder? Also wir hatten im vergangenen Jahr die Debatte um die Reiserückkehrer. Man hat festgestellt, das Virus verbreitet sich mehr, wenn die Menschen aus dem Urlaub zurückkommen. Und jetzt hangelt man sich irgendwie durch und versucht bis zum 1. August was auf die Beine zu stellen.
Naja, im letzten Jahr war es ja sogar so, dass der Anteil der durch Reiserückkehrer verursachten Infektionen gar nicht so hoch war. Und wenn man ehrlich ist, konnte man die Zahlen auch an relativ wenigen Ländern festmachen, die nachhaltig dazu beigetragen haben. Insofern auch das ist richtig, das kommt jetzt nicht überraschend, dass Leute aus dem Urlaub zurückkommen, denen sie sich, glaube ich, auch langsam verdient hatten. Und jetzt wird an einem Konzept gearbeitet, was ja fast überfallartig dann ab übermorgen gelten soll und nicht spontan zumindest sich selbst erklärende Testkriterien aufrufen. Also ich glaube, es müsste ohne Frage klar sein, dass geimpfte Personen natürlich nicht getestet werden müssen. Das ist ja irgendwann dann auch albern.
Diese Déjà-vu-Momente, die Sie gerade schon genannt haben, wie im vergangenen Jahr, es scheint irgendwie alles altbewährt zu sein. Und auch das RKI setzt nach wie vor auf altbewährtes und will an dem Inzidenzwert als Leitindikator für den Umgang mit der Pandemie festhalten. Was das heißt, kann man gerade in Düsseldorf zum Beispiel beobachten. Dort lag die Inzidenz 4 Tage in Folge über 35. Und so dürfen sich nur noch maximal 3 Haushalte treffen. Im Einzelhandel gilt wieder nur 1 Person pro 10 Quadratmeter und in Gastronomie nur mit Negativtest. Müssen wir uns darauf einstellen, dass dieses Leben im Stop-and-Go-Modus unsere neue Normalität wird?
Ja, also eigentlich inhaltlich natürlich nicht, aber man muss mit Erschrecken feststellen, dass tatsächlich immer wieder das Gleiche produziert wird. Und das ist schon ein bisschen erschreckend, auch dass das RKI mit der aktuell bestehenden Impfquote von immerhin über 50% Vollgeimpften und einer beträchtlichen Anzahl von Menschen, die im Impfgeschäft gerade drin sind, immer noch an der Inzidenz als alleinig selig machendem Weg festhält. Zumal das ja kein echter Inzidenzwert ist. Das sieht man in vielen Ländern, dass sich die Inzidenz komplett vom Krankheitsgeschehen entkoppelt. Insofern dient es wirklich dazu, lediglich zunehmend unsinnig Regelungen scharf zu schalten, weil wir immer noch an diesen Inzidenzwerten hängen.
Ein Blick in andere Länder zeigt, dass es ja auch anders geht. Also ich möchte als Beispiel einmal Dänemark nennen. Die sind seit dem Frühjahr konsequent dabei zu öffnen und zu lockern. Und auch jetzt, wo die eine Inzidenz von um die 100 haben, übrigens bei einer ganz ähnlichen Impfquote wie wir in Deutschland, nämlich 51%, hält die dänische Regierung an der Öffnungsstrategie fest. Im September soll sogar die Maskenpflicht komplett fallen, die ohnehin nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt. Und ab Oktober soll es wieder ein Leben wie vor Corona geben. Davon sind wir hier ja ganz, ganz weit weg. Sind wir hier übervorsichtig geworden?
Na, nicht umsonst kennt man weltweit den Begriff German Angst. Das ist sicherlich ein Grund, der eine Rolle spielt. Hier scheint insbesondere bei den Verantwortlichen eine große Unsicherheit und große Angst zu herrschen, dass man will bloß keinen Fehler machen. Jetzt ist man auf der anderen Seite, schaut man nach Großbritannien, wo Boris Johnson sicherlich in einem sehr harschen Schritt gesagt hat, wir öffnen jetzt mal alles und lassen das jetzt so laufen. Das ist sicherlich was, wo man sich auch etwas differenzierter hätte entscheiden können. Aber nichtsdestotrotz muss man feststellen, nach anfänglich enormem Anstieg der Zahlen haben sich die Infektionszahlen in Großbritannien innerhalb einer Woche jetzt quasi halbiert, ohne dass wir nennenswert dramatische Steigerungen in den Krankenhäusern hätten. Wir haben zwar da mehr Krankenhauseinweisungen, aber wir haben natürlich Infektionszahlen, bei denen wir hier schon lange im General-Lockdown wären. Und insofern muss man sagen, die Zahl alleine zeigt eben nicht das reale Bild, wie sieht es wirklich mit dem Krankheitsgeschehen aus. Und das ist ja natürlich eine Maxime, die man hat. Aber ist ja nicht so, das muss man ja leider anerkennen, dass wenn man sich die Zahlen mal losgelöst von allen Maßnahmen anschaut, ist es ja nicht so, dass wir eine so grandiose Performance hingelegt hätten, was das Pandemie-Management angeht. Insbesondere wenn man sich die Todeszahlen Anfang des Jahres anguckt, da waren wir in keiner Weise besser als andere Länder, die wesentlich weniger restriktiv agiert haben.
Zum Umdenken aus Ihrer Sicht gehört ja auch, dass das Ziel der Bundesregierung, eine Herdenimmunität zu erreichen, nicht das richtige Ziel ist. Sie haben selber gesagt, es wird nie eine Herdenimmunität geben, die uns komplett vor diesem Virus schützt. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Alternative?
Ja, die Herdenimmunität, die jetzt vor allem die an irgendwelchen Impfzielen festgemacht wird, die ja für jeden, der die Grundrechenarten beherrscht, eigentlich klar nicht erreichbar sind. Ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen realistischer betrachten. Wir haben alleine rund 4 Millionen offiziell Genesene. Die Dunkelziffer wird mit dem Faktor 2 bis 3 zu sehen. Also wahrscheinlich um die 10 Millionen Menschen, die Corona durchlebt haben, folglich ohnehin eigentlich allenfalls noch eine Boosterimpfung bräuchten, aber an sich schon nicht mehr gefährdet sind für einen schweren Verlauf. Dann haben wir rund 14 Millionen unter 16-Jährige, für die es bisher keine offizielle Impfempfehlung gibt. Und für die Hälfte dieser Gruppe, nämlich die unter 12 Jahren, gibt es überhaupt noch keinen Impfstoff. So, also wenn man die schon addiert, dann ist ein Impfziel von 85% oder 90% auf die Gesamtbevölkerung natürlich grober Unfug. Das ist einfach nicht zu schaffen. Das muss man einfach anerkennen. Und dann haben wir noch nicht die 10% hartnäckigen Impfverweigerer drin, die sich sowieso nicht impfen lassen wollen, weil sie glauben, sie kriegen einen Chip implantiert. Das heißt, wir müssen noch anstreben, eine möglichst hohe Impfquote, da bin ich sehr für, bei der erwachsenen Wohnbevölkerung zu erreichen. Je höher, je besser. Und ich würde dringend empfehlen, dass sich erwachsene Menschen impfen lassen. Und sei es nur zum Individualschutz, wenn sie es schon nicht für die Gesamtbevölkerung tun wollen. Und da muss man sagen, das hat sich auch etwas relativiert. Anfangs hatten wir mit den Impfungen, mit den ersten Varianten, ja auch eine sogenannte sterile Immunität. Das heißt, Geimpfte konnten sich nicht mehr infizieren und haben das Virus auch nicht mehr weitergetragen. Das tun die in 2/3 heute noch, aber ein gewisser Teil kann noch sich mit dem Virus infizieren und kann sogar geringe Viruslasten weitergeben. Wahrscheinlich nicht so relevant, dass sie fürs Ansteckungsgeschehen enorm wichtig wären, aber es ist eigentlich keine klassische sterile Immunität. Das heißt, die Idee, wenn wir 2/3 grob geimpft haben, dann findet das Virus im Grundsatz niemand mehr, an dem es sich andocken kann, wird ja so eh nicht funktionieren. Und wenn ich die 3 Bevölkerungsgruppen Impfverweigerer, Genesene und Kinder unter 12 noch dazu nehme, ist völlig klar, eine Impfquote 85% oder 90% kann nicht funktionieren. Also sollten wir das realistisch angehen, und ich halte eine Impfquote von 70-75% der erwachsenen Wohnbevölkerung für realistisch und für sehr wünschenswert und alles daran tun, dass die Impfungen auch stattfinden. Und jetzt geht es halt darum, wie kriegen wir die Leute motiviert, die sich eigentlich impfen lassen wollen, das bisher aber noch nicht getan haben.
Und da ist ja eine Methode, die jetzt ausgepackt wird, Druck zu machen. Also wenn man Markus Söder oder auch den Kanzleramtschef Helge Braun hört, dann sagen die eben, Geimpfte kann man auf Dauer nicht mit den gleichen Einschränkungen versehen wie Nicht-Geimpfte. Und das heißt dann in der Konsequenz, Nicht-Geimpfte werden aus einem Teil des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Ist aus Ihrer Sicht auch als Mediziner dieser Druck nötig? Muss der sein?
Es gibt ja manche, die immer gerne Druck ausüben und gerne alles reglementieren. Das ist vielleicht auch eine Mentalitätsfrage. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, bei dem Coronaviren müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass jeder, der sich nicht impfen lässt, perspektivisch sich damit infizieren wird. So, das, glaube ich, die Botschaft kann man kommunizieren. Da muss jeder für sich entscheiden, geht er das Risiko ein, was sicherlich für einen jungen, gesunden Menschen sehr gering ist, oder lasse ich mich impfen. Auf der anderen Seite ist ein Grundrecht ja nicht, was beliebig zugeschaltet werden kann, sondern die stehen ja zunächst mal allen frei. Wenn ich die jemandem vorenthalten will, brauche ich ja gute Gründe. Ob die mit Impfung oder Nicht-Impfung gegeben sind, kann ich als Nicht-Jurist nicht beurteilen. Da werden sich andere den Kopf drüber zerbrechen. Aber man muss, glaube ich, die Impfung auch positiv besetzen.
Sie haben sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, gegen eine generelle. Was ist denn mit einer Impfpflicht für das Personal im Gesundheitswesen? Norbert Röttgen hat das gerade ins Spiel gebracht. Und in Frankreich wird es so eine solche Impfpflicht auch demnächst geben.
Also grundsätzlich bin ich kein Fan von Impfpflichten. Ich glaube, wir haben auch beim medizinischen Personal, auf ärztlich oder pflegerisch, nicht das Problem niedriger Impfquoten. Da ist die überwältigende Anzahl der Menschen ist da geimpft. Man wird schauen, und das ist nachher tatsächlich wahrscheinlich eine juristische Frage, ob es Arbeitgebern möglich ist, für gewisse Bereiche eine Impfung zu fordern. Wir haben auch in Frankreich gesehen, das tut mitunter dieser Impfung auch nicht gut, wenn man sie verpflichtend macht. Also ich glaube nicht, dass die Bereitschaft dadurch steigt. Und wie soll es letztlich exekutiert werden? Wollen Sie die Leute nicht mehr zur Arbeit lassen? Gerade im Medizinsektor vielleicht nicht ganz so prickelnd, da sind wir personell schon knapp aufgestellt.
Sie haben ja jetzt die Gesamtlage sehr anschaulich und eindrücklich beschrieben. Am 10. August treffen sich jetzt die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten, um über die Corona-Strategie die weitere zu beraten. Was erhoffen Sie sich von dieser Runde?
Also ich glaube, man muss sich mal für einige Punkte relativ klar positionieren. Das sollte eine auf den neuen Erkenntnissen basierende Bewertung der Pandemielage sein. Das heißt ganz eindeutig, Inzidenzwert allein ist völlig ungeeignet. Und wer das weiterhin behauptet, ignoriert eigentlich alle Erkenntnisse der letzten Monate. Und das ist sicherlich der Punkt eins. Dann glaube ich, sollte man sich gut überlegen, wie man die Impfkampagne mit Anreizen und mit klaren Kommunikation der Vorteile anschiebt, ob man in soziale Brennpunkte nochmal geht. Wenn Sie die Bürgertests nicht mehr gratis machen, sondern kostenpflichtig, dann glaube ich, wird der eine oder andere, der sagt, bisher, ich lasse mich testen, der wird sich dann impfen lassen, weil er keine grundsätzliche Ablehnung zur Impfung hat. Und die sich weiterhin einer Impfung verweigern, aus welchen absurden oder nachvollziehbaren Gründen auch immer, müssten dann, wenn sie keine medizinischen Gründe dafür hätten oder eben wie bei den Kindern und Jugendlichen, wo es eben keine Impfempfehlung gibt, die müssen die natürlich dann nicht bezahlen. Aber wer sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil ich keinen Chip von Bill Gates bekommen will, der muss dann halt den Bürgertest bezahlen.
Und wenn das dann alles so kommt, wie Sie es jetzt gesagt haben, dann schaffen wir im Herbst eine Impfquote von 70-75%. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, können wir dann wieder zu einer Normalität zurückkehren, wie wir sie einmal vor Corona hatten.
Ich glaube das. Ich glaube, eine Impfquote von 70-75% ist wirklich erreichbar. Die sollten wir auch anstreben. Und wenn es mehr werden, ist es super. Aber es macht ja keinen Sinn, unerreichbare Ziele zu definieren und sich dann zu wundern, dass die nicht erreicht werden. Also die Impfquote kriegen wir hin, glaube ich. Ich glaube auch, dass wir dann eigentlich normal leben können. Corona wird uns nicht verlassen. Das wird uns noch Jahre begleiten. Entscheidend war und ist, die Risikogruppen zu schützen. Das haben wir gut hingekriegt. Die Hochrisikogruppen sind geimpft. Da muss man sicherlich jetzt im Herbst mit Boosterimpfung wahrscheinlich beginnen. Aber auch das kann man völlig geräuscharm und unproblematisch über die Praxen machen. Das handelt sich ja um ein Patientengut von irgendwie 8-10 Millionen. Also das machen die Kolleginnen und Kollegen ohne viel Aufhebens, so wie sie beispielsweise die Grippeimpfung machen. Und damit haben wir das geschafft, nämlich die vulnerablen Gruppen zu schützen. Wir haben mit einer hohen Impfquote keine Befürchtung mehr, das Gesundheitssystem zu überlasten. Offen gestanden war es das ja auch nie, auch wenn es zum Teil auf Intensivstationen sicherlich extrem viel Arbeit gab. Aber ich glaube, dass man dann langsam mal zwei Gänge im Panikmodus runterschalten kann.
Herr Gassen, spätestens im Herbst sprechen wir uns wieder und dann hoffentlich in einer Welt, die ein bisschen normaler geworden ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke, Ihnen auch.
Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los?
In der Hauptstadt ist manchmal so viel los, dass es einen krank machen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das musste auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber am eigenen Leib erfahren. Dauerstress, Termin und Erfolgsdruck, kaum Erholungsphasen. Darüber hat er jetzt mit meinem Kollegen Gordon Ripinski, dem stellvertretenden Chefredakteur von The Pioneer, ein sehr offenes Gespräch geführt. Im Innern des Machtzirkels rund um Angela Merkel hat Peter Tauber sich lange, vielleicht zu lange, am Arbeitspensum seiner Chefin orientiert.
Ich habe mich mit ihr verglichen. Ich habe mir nicht überlegt, vielleicht auch so als Mann oder als eine Frau, schaffe ich dasselbe Pensum. Sondern für mich war eigentlich klar, wenn diese Frau aus Brüssel zurückkommt und nach 4 Stunden Schlaf, vielleicht weniger, gut gelaunt in der Morgenlage sitzt, dann musst du das auch können. Und ich war ja nur beim CDU-Kreisverband irgendwo in NRW oder Baden-Württemberg. Und das ist sicherlich ein bisschen was anderes als mit Boris Johnson oder sonst wem da verhandeln. Und ich habe mir nicht zugestanden, dass meine Belastungsgrenze vielleicht anders sein könnte als Angela Merkels.
Das hat ihn letztlich krank gemacht. Lebensgefährlich krank. Der erste Warnschuss kommt direkt nach der Bundestagswahl 2017.
Da bin ich nachts mit so starken Krämpfen im Bauch aufgewacht oder konnte gar nicht einschlafen, dass ich den Notarzt rufen musste. Das war der erste Einschnitt, weil ich da gesagt habe, was ist denn jetzt hier los? Ich habe mich doch bisher immer gezwungen. Ich habe meinem Körper gesagt, du hast jetzt zu funktionieren und den Schlaf holen wir nach oder das kompensieren wir irgendwie. Und wenn man relativ jung ist, funktioniert das ja auch. Das weiß der eine oder andere aus Erfahrung. Und ich hatte bis daher immer funktioniert. Mein Körper hat mehr oder weniger immer gemacht, was ich von ihm verlangt habe. Und da eben nicht mehr.
Aber Peter Tauber zwingt sich trotzdem weiter. Der komplette Knockout erfolgt dann mitten in den Jamaika-Koalitionsverhandlungen. In einer Phase, wo er politisch maßgeblich mitgestalten wollte und sollte. Der CDU-Generalsekretär war da plötzlich einfach weg, musste operiert werden und in eine Reha. Darüber spricht Peter Tauber mit Gordon Ripinski, ehrlich und emotional. Auch über seinen Abschied aus der aktiven Bundespolitik und wie nervig es ist, als Generalsekretär im Fernsehen Niederlagen bei Landtagswahlen als Siege verkaufen zu müssen. Heute ab 12 Uhr hören Sie eine Kurzversion des Gesprächs in dem Pioneer-Podcast Hauptstadt – Das Briefing und morgen früh dann in voller Länge auf thepioneer.de oder der neuen Pioneer-App.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass der US-Bundesstaat New Jersey allen Ernstes seine berühmtesten Töchter und Söhne ehrt, indem er Autobahnraststätten nach ihnen benennt. Damit will der Garden State, der direkt neben dem glamourösen New York City liegt, sein Image aufpolieren. Und die Namen jener Kinder New Jerseys sind tatsächlich eindrucksvoll. Whitney Houston, John Bon Jovi, Frank Sinatra und Schauspieler James Gandolfini, der als Mafia-Boss Tony Soprano weltberühmt wurde. Nun sollen also nach diesen Stars Raststätten benannt werden, um, Zitat, das herausragende Talent der Menschen in New Jersey und ihre Beiträge für die Welt zu zeigen. Nun ist die Raststätte so etwas wie der Michael Wendler unter den gastronomischen Einrichtungen. Ist nicht schön anzusehen und kann auch nicht viel. Da haben andere Stars es besser. Lady Gaga ist Namenspatin einer Pflanze in Costa Rica des Gaga-Farns. Heißt wirklich so. Und nach Cristiano Ronaldo wurde ein Flughafen benannt, nach Udo Lindenberg immerhin eine Mittelschule in Bayern. Ein Star aus New Jersey hat übrigens abgelehnt, dass ein Rasthof nach ihm benannt wird. Bruce Springsteen will nicht. Begründet hat er das nicht. Aber Bruce Springsteen ist eben mehr als nur ein Kind New Jerseys. Er ist...
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass der Drucker, der früher nur Magisterarbeiten und Bewerbungen ausgedruckt hat, mittlerweile ganze Häuser ausspuckt. In Beckum in Nordrhein-Westfalen wurde nun das erste Wohnhaus ausgedruckt. Es hat 2 Geschosse, 160 Quadratmeter, runde futuristische Form und alles im dezenten Grau gehalten. Ein 3D-Drucker sprüht digital gesteuert immer neue Schichten auf, bis das Haus steht. Schöne neue Welt. Wenn ich einen solchen 3D-Drucker hätte und mir 3 Dinge zum Ausdrucken wünschen dürfte, dann wären das Erstens das Bernsteinzimmer, dann muss man es nicht mehr suchen. Zweitens ein Bewerber fürs Kanzleramt, der nicht abschreibt, der seinen eigenen Lebenslauf kennt und nur in passenden Momenten lacht, dann aber aus vollem Herzen. Und drittens in diesem kuriosen Sommer einen Ort, an dem ich mich Corona-konform treiben lassen kann. Ein knallrotes Gummiboot. Und mit dem fahre ich dann hinaus.
Knallrotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahre ich hinaus. Er hat ein knallrotes Gummiboot und in dem Abendrot kommen wir nach Haus.
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Kolumbus und hat sogar eine Wacht. Vor den Gefahren der christlichen Seefahrt warnt er mich vor jeder Fahrt. Das Küssen am Boot ist verboten. Ich sage dir auch warum. Das Boot ist eine Konstruktion, die kippt beim Küssen um. Wie Loch Nelson, auch noch bei Windstärke 3. Brausen die Stürme und plätschert die Regen, ruft der verwegen, ahoi! Und sollte die Luft uns entweichen, ja, das nimmt er gerne in Kauf. Die Fahrradpumpe ist im Boot und er pumpt es auf.